Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gibt heute Morgen nichts Aktives von hier vorn vorab. Ich habe aber mehrere Themen schon erfahren, die Kolleginnen und Kollegen interessieren. Darunter als Stichwörter, damit werden wir anfangen, das E5-Treffen, damit wahrscheinlich auch verwandt Ukraine, Russland. Weiter als Stichworte habe ich auf der Liste das Treffen mit den Sozialpartnern, Abschiebungen nach Afghanistan, Gebäudemodernisierungsgesetz, KI, die GITS, Kommunalfinanzen, die freigelassene deutsche Journalistin, das um einiges Reformen Israel. So, das waren jetzt weitgehend die Stichworte, die ich vorab notiert hatte. Und wir beginnen mit dem Treffen E5 bei Herrn Fechtner.
Ja, vielen Dank, Fechtner, DTS. Herr Cornelius, was bedeutet die Rücktrittsankündigung von Keir Starmer für das Treffen?
Wir haben das Statement von Premierminister Starmer über seinen Rückzug und auch den weiteren Zeitplan zur Kenntnis genommen. Die Bundesregierung hat in Keir Starmer immer einen verlässlichen und engen Partner gehabt in außenpolitischen und gerade die Ukraine betreffenden Fragen. Das geplante Treffen im E5-Format ist Teil der Vorbereitung des NATO-Gipfels und wir gehen davon aus, dass es wie geplant weiter stattfinden kann.
Dann noch die Nachfrage, wie wirkt sich denn der Streit zwischen Polen und der Ukraine auf das E5-Format aus?
Die Debatte zwischen Polen und der Ukraine bezieht sich auf historische Fragen. Die Bundesregierung kommentiert das nicht und wir gehen davon aus, dass alle Akteure konstruktiv gerade mit Blick auf die Ukraine weiterarbeiten. Ich möchte aber noch mal betonen, dass das E5-Treffen im Kern der Vorbereitung des NATO-Gipfels in Ankara dient und insofern auch eine andere Stoßrichtung hat.
Herr Rinke.
Herr Cornelius, nochmal nur zur Sicherheit. Gehen Sie davon aus, dass Herr Starmer an dem Treffen hier noch teilnimmt?
Wir gehen mit unserer Planung so, setzen wir sofort wie die Tage zuvor.
Und würde ich noch eine Nachfrage stellen darf, Sie haben jetzt gesagt, im Kern wird es darum gehen, aber Sie kennen die Debatten in der vergangenen Woche darüber, wer dann im besten Fall, wenn es überhaupt Verhandlungen mit Russland gibt, für Europa spricht. Wird auch das Thema der Beratung sein, weil ja immerhin jetzt auch Polen und Italien mit bei dem Treffen sind?
Auch da kann ich nur auf das verweisen, was der Bundeskanzler nach dem Europäischen Rat am Freitag sagte, dass die Substanz nun im Vordergrund steht, die Frage, wie die Ukraine auf Friedensverhandlungen vorbereitet werden kann und sich selbst vorbereitet. Und die Frage, wer für die Europäische Union spricht, muss zu diesem Zeitpunkt nicht beantwortet werden. Wir werden das entscheiden, wenn es dann zu diesen Gesprächen kommt.
Herr Blank.
Ja, ein bisschen was Formales. Können Sie sagen, wann das Treffen beginnt und ist eine Information der Öffentlichkeit mit PK geplant?
Ja, nach jetzigem Planungsstand beginnt das Treffen am Mittwochnachmittag, etwa am Spätnachmittag, etwa 16.45 Uhr. Es wird dann im Bundeskanzleramt stattfinden. Der Generalsekretär der NATO, Mark Rutte, wird zugeschaltet. Im Mittelpunkt des Treffens, hatte ich eben schon gesagt, steht die Vorbereitung des NATO-Gipfels in Ankara am 7. und 8. Juli. Und natürlich auch die Unterstützung der Ukraine und als drittes dann die Situation im Nahen Mittleren Osten. Es wird am Ende circa 18 Uhr eine gemeinsame Pressebegegnung geben und die Vorbereitungen dazu sind noch im Gang.
Herr Jessen.
Ja, Herr Cornelius, Keir Starmer hat in seiner Rücktrittserklärung ja betont, dass die Erfolge seiner zweijährigen Regierungszeit eigentlich unübersehbar gewesen seien, ökonomisch und außenpolitisch. Gleichwohl sei der Druck auf ihn innenpolitisch enorm gewachsen, unter anderem wegen Fragen, die mit Migration und so weiter zu tun haben. Da sei seine Popularität schlicht und einfach nicht mehr gegeben gewesen. Sieht aus diesem Erklärungsmuster die Bundesregierung irgendwelche Dinge, die sie lernen kann?
Die Bundesregierung kommentiert jetzt die inneren Motive in Großbritannien nicht. Ich kann sagen, dass Großbritannien für uns und für die Europäische Union immer ein wichtiger Partner war und bleiben wird. Wir stehen natürlich vor denselben Herausforderungen und wissen, dass der Brexit für beide Seiten ein Einschnitt war in all seinen Aspekten, sowohl ökonomisch wie auch andere Motive, die dabei eine Rolle gespielt haben sollten. Und wir sind stets bestrebt, dass wir mit der britischen Regierung eine sehr enge Kooperation fortführen, um auch die Hindernisse, die sich dadurch aufgetürmt haben, zu mindern.
Meine Frage zielt hier darauf ab, dass Starmer den Unterschied zwischen seinen Popularitätswerten im Inneren und Erfolgen, von ihm genannten Erfolgen in seiner Politik gegeben wären. Da sieht die Bundesregierung keine Parallelen zu ihrer Situation?
Nein, wir bewerten jetzt die Situation in Großbritannien nicht und ziehen deswegen auch keine Parallelen dazu.
Herr Rinke.
Ja, nochmal eine Nachfrage, Herr Cornelius, weil Sie gerade den Brexit angesprochen haben. Der designierte Nachfolger von Herrn Starmer gilt ja als sehr viel entschiedenerer Befürworter einer Rückkehr des Königreichs in die EU. Wäre die Bundesregierung dafür offen?
Die Bundesregierung wartet jetzt zunächst mal die Entwicklung in Großbritannien ab. Sie freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit einem künftigen Premierminister. Sie wissen, dass sich das Brexit-Referendum jetzt zum 10. Mal jährt. Morgen ist, glaube ich, der Tag. Und alle Entwicklungen, die sich mit Blick auf die Europäische Union entgeben, sind natürlich der britischen Regierung bzw. der britischen Bevölkerung vorbehalten. Und wir werden dann sicher eine konstruktive Antwort finden, Großbritannien auch weiterhin eng an unserer Seite zu haben.
Aber wenn ich nachfragen darf, was wäre der Bundesregierung lieber, ein Großbritannien, was man an die EU annähert, oder ein Mitglied Großbritannien?
Da mache ich jetzt keine Hierarchisierung. Das ist auch keine Alternative, die sich momentan stellt. Und es gibt viele Formen der Zusammenarbeit. Und jede Form der engen Anbindung und der Abstimmung hilft der europäischen Zusammenarbeit. Großbritannien ist ein starkes und wichtiges Land auf dem europäischen Kontinent. Und deswegen gehört es an die Seite der EU.
Und Herr Fechner nochmal.
Ja, ich würde auch nochmal auf die Beliebtheitswerte zurückkommen. Herr Starmer tritt ja eben genau deswegen zurück. Ist das kein Anlass für den Kanzler, über seine eigenen Beliebtheitswerte nachzudenken und diese zu reflektieren?
Nein. Nein.
Zum E5 haben wir gestartet. Wir waren jetzt noch bei Großbritannien, sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Dann machen wir weiter mit dem Stichwort Ukraine bei Herrn Ayash. Sie sind an der Reihe. Herr Ayash. Können Sie bitte ans Mikro gehen? Das wäre... Danke.
Thema Ukraine. Und zwar vorhin hat Zelensky seinen höchsten wieder, also Verdienstorden aberkannt. Kiew verurteilt dieses als Beleidigung. Trotzdem wird angeblich der Wiederaufbau Ukraine in Danzig stattfinden.
Was war der letzte Teil? Entschuldigung.
Die Frage war, glaube ich, ob dennoch die Konferenz in Danzig
Unseres Wissens findet diese Konferenz statt, ja. Genau. Diese Konferenz findet unseres Wissens statt. Der Bundeskanzler plant die Teilnahme, so wie wir das letzten Freitag angekündigt haben.
Dann hatten Sie noch eine Frage, Herr Warwick, zum Thema Ukraine.
Warwick, Ostdeutsche Allgemeine. Der ukrainische Präsident hat am 21. Juni auf seinem offiziellen X-Account erklärt, die G7, darunter auch Deutschland, hätten den letzten groß angelegten ukrainischen Drohnenangriff gegen Moskau abgenickt und unterstützt. Da würde mich zunächst interessieren, kann die Bundesregierung diese Darstellung denn so bestätigen?
Ich kenne diese Darstellung nicht, die Sie geschildert haben, deswegen kann ich sie auch nicht kommentieren.
Meine Hoffnung liegt wie immer beim Auswärtigen Amt.
Da muss ich aber leider auch passen, tut mir leid.
Nochmal dazu eine Frage.
Das ist ja jetzt keine Kleinigkeit. Ich versuche es dann trotzdem nochmal. Die Drohnen trafen zum großen Teil ja nach aktuellem Wissensstand zivile Wohnhäuser und zivile Energieinfrastruktur. Da würde mich ganz grundsätzlich interessieren, unterstützt die Bundesregierung denn auch Angriffe gegen die genannten zivilen Infrastrukturen wie Wohngebäude und Energie?
Sie wissen, dass dieser Krieg seit vielen Jahren von Russland ausgehend die zivile Infrastruktur genauso betrifft wie die militärische Infrastruktur. Eine genaue Schadensbilanz der letzten Angriffe kann ich nicht ziehen. Insofern teile ich Ihre Prämisse auch nicht. Und unser Appell gilt allgemein, den Kriegsparteien jetzt an den Verhandlungstisch zurückzukehren, beziehungsweise überhaupt sich dort erstmal einzufinden. Die Aufforderung gilt Russland, das sich bisher jeder politischen Annäherung verweigert. Der Zeitpunkt ist gekommen, dass dieser Krieg nun politisch gelöst wird. Sie sehen auch durch die Angriffe der letzten Tage, dass Russland allen Grund hat, über eine politische Lösung nachzudenken.
Dann machen wir mit dem nächsten Thema. Sie hatten bereits drei Fragen, Herr Warwick. Sie wissen, das ist eigentlich schon mehr als, also zwei Nachfragen, eine Frage. Sie wissen, dass eigentlich weniger üblich ist. Und ich würde gerne, wenn es sonst kein Interesse daran gibt, gerne das Thema wechseln, weil ein Stichwort, das mir noch mehrfach genannt wurde, war das Stichwort Litauen-Brigade, zum Beispiel von Frau Schweigle.
Hallo, danke schön, Sina Schweigle, Süddeutsche Zeitung. Herr Müller und Herr Giese, jeweils eine Frage. Herr Müller, es hieß ja in den letzten Monaten, Jahren immer wieder, man hätte für Litauen mehr als genug Bewerber und man wüsste gar nicht so richtig, wie man damit umgeht, oder dass es eben zu viele seien. In den letzten Tagen kam dann eben raus, dass es eben nicht genug gäbe und dass man von der Freiwilligkeit voraussichtlich abrücken wird und in die Verpflichtung übergeht. Wie kann dann das passieren, dass man das jetzt so lange so kommuniziert hat und jetzt die Umkehr machen muss? Und man hört ja auch, dass in Litauen nicht alles prickelnd sein soll, was es jetzt attraktiver macht für die Soldatinnen und Soldaten, Unterkünfte, die Ernährung und so weiter. Wie will man denn da, wie will man das besser machen? Und Herr Giese, in der Weltberichterstattung von Herrn Jungholz stand ja, dass das Auswärtige Amt die Zone falsch berechnet hat für Litauen, was ja jetzt auch Auswirkungen auf die Besoldung der Soldatinnen und Soldaten vor Ort hat. Wie konnte das passieren und wie will man da umgehen? Also müssen die Soldaten das jetzt zurückbezahlen oder was ist da Stand der Dinge? Dankeschön.
Ja, ich beginne mit der ersten Fragestellung. Der Minister hat sich ja gestern sehr, sehr ausführlich im Interview geäußert. Wahrscheinlich ist Ihnen das Interview bekannt. Da hat er im Grunde ja Ihre Fragen beantwortet. Also natürlich haben wir viele Freiwillige, aber der Minister hat auch dargestellt, dass wir vor allen Dingen in den Fachverwendungen in der Gesamtheit der Bundeswehr schon auch an unsere Grenzen stoßen. Das sind Logistiker, ABC-Kräfte, IT ist immer ein Thema. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo viel mehr in die Digitalisierung geht. Und wenn Sie Ihnen helfen, 10.000 freiwillige Panzergrenadiere nichts, wenn Sie eben Spezialverwendungen auch bedienen müssen. Und so eine Brigade ist eben ein in sich geschlossenes Konstrukt, was in allen Bereichen funktionieren muss, eben auch mit diesen Fachverwendungen. Und der Minister hat gestern gesagt, wir werden in den anderen Bereichen sehr gut mit den Freiwilligen auskommen und müssen den Prozess noch abwarten. Aber es ist wahrscheinlich, dass wir eben in den Bereich der Fachverwendungen auch dann in die Verpflichtung gehen müssen. Aber erstmal über die Gespräche und dann wird auch die persönliche Situation berücksichtigt, hat der Minister ja ganz gut dargestellt. Und mit Ihren Worten zu den Rahmenbedingungen, ich kenne es anders. Also als ich in Litauen war und habe mich dort unterhalten, sind die Rahmenbedingungen vor allen Dingen Familienbetreuung, Kita, Schule, Wohnmöglichkeiten, Transport eigentlich sehr gut. Wir arbeiten weiter an der Verbesserung. Ganz klar, auch die litauischen Verbündeten machen da sehr viel, also wenn es um Bahnverbindungen und gegebenenfalls Flugverbindungen geht. Und wir haben mit dem Artikelgesetz Rahmenbedingungen geschaffen. Wir haben über die Personalführung Rahmenbedingungen geschaffen, also dann auch für die Rückkehr, der freie Wunschort bei der Rückkehr und so weiter. Also die Rahmenbedingungen sind gut, werden sich noch weiter verbessern, weil wir haben ja dort einen Blueprint. Zum ersten Mal bauen wir diese Brigade auf und werden auch in den nächsten Jahren dann auch aus den Erkenntnissen natürlich lernen. Aber meine Erfahrungen und meine Gespräche ergeben, dass die Soldatinnen, die sich dafür entschieden haben, dort sehr gut ankommen und vor allen Dingen auch auf eine sehr dankbare und sehr freundliche Bevölkerung stoßen.
Danke. Zu Ihrer Frage hinsichtlich dieser Berichterstattung, die es gab, also in der Tat, vielleicht nochmal zum Grundsatz, alle Beamten des Bundes, wenn sie ins Ausland entsendet werden, treten neben die normale Besoldung noch eine zusätzliche Auslandsbesoldung. Wie die berechnet wird, das unternimmt eine externe Firma, die weltweit Daten erhebt und zu dieser Datenerhebung dann eine Berechnungsmethode gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt entwickelt hat. In diesem Jahr haben wir festgestellt, dass es im vergangenen Jahr bei der zuständigen Firma einen Datenübertragungsfehler gab. Dieser Fehler aus dem Jahr 2025 hat dazu geführt, dass an einigen Dienstorten die Zonenstufen zu hoch eingestuft worden sind. Dieser Fehler ist behoben. Zu Ihrer Frage, was nun mit den überbezahlten Geldern wird. Wir prüfen dazu einen Regress gegenüber der Firma, bei der dieser Fehler entstanden ist. Das ist eine bekannte Firma, die auch sehr, sehr viele Berechnungen für Expats sozusagen durchführt. Also diese Berechnungsmethode ist auch bei allen möglichen Firmen angewendet worden, die, die ihre eigenen Angestellten ins Ausland entsendet. Insofern ist das ein größeres Thema, was ich in Bezug auf die Beamten sagen kann, also in Bezug auf das Auswärtige Amt jedenfalls. Da wird es keine Nachforderung geben, dafür fehlt eine Rechtsgrundlage, weil diese Zonenstufeneinordnung ist rechtmäßig erfolgt und rechtmäßige Verwaltungsakte lassen sich nur unter sehr, sehr engen Bedingungen zurücknehmen. Und hier ist es ja klar, es ist ein Fehler dieser Firma, nicht ein Fehler der Beamtinnen und Beamten, die daran glauben mussten, dass diese Berechnung richtig ist.
Genau, ich erlaube mir noch eine Ergänzung. Das sehe ich für diese Daten vor Ort genauso. Wir haben ungefähr eine Auswirkung nach erster Überschlagung von bei den niedrigeren Dienstgraden, die liegt im zweistelligen Bereich, im hohen zweistelligen Bereich pro Monat, und bei den höheren Dienstgraden dann bis zu, also unter 200 Euro wird die Auswirkung aktuell sein. Aktuell prüfen wir intern Maßnahmen, um eben diese Auswirkungen zu mitigieren, damit es eben keinen Nachteil für die Soldaten gibt. Das ist gerade noch in der Prüfung, was man da machen kann. Und genau, das ist so die Basis aktuell für die Brigade Litauen. Speziell auf diese Zonenstufe in Litauen, betrifft ja auch einen anderen Bereich.
Dankeschön.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Frau Karas dazu.
Danke. Nur um noch einmal sicher zu gehen an Herrn Giese, die Bundesregierung erwägt dementsprechend jetzt keine Klage gegen diese Firma, die mutmaßlich den Fehler gemacht hat.
Ich habe ja schon gerade gesagt, dass wir prüfen, ob es da eine Regressmöglichkeit gibt.
Zu dem Thema, Herr Fechner?
Ja, noch die Frage an Herrn Müller. Laut dem litauischen Verteidigungsminister liegt der Aufbau der Brigade deutlich vor dem Zeitplan. Teilen Sie diese Einschätzung?
Also erstmal bin ich total zufrieden, dass wir von seitens unserer litauischen Partner dieses Feedback bekommen. Das betrifft ja immer mehrere Aspekte. Der litauische Verteidigungsminister hat natürlich auch im Fokus seinen Aspekt im Blick. Die Host Nation, die Gastnation, ist ja für den Aufbau der Infrastruktur zuständig. Drum Übungsplätze, Zufahrten, Kasernengelände. Und dort ist es gut zu hören, wenn wir diese Entwicklung haben. Und ja, der Minister hat sich gestern auch geäußert, wir werden Ende 2027, also Ende nächsten Jahres, eine einsatzbereite und voll ausgestattete Brigade in Litauen haben. Und da werden alle Partner ihr Bestes dazu geben. Wir haben ja auch im Personal haben wir ja gerade gesprochen, und im Bereich Technik haben wir neue Leopard 2 Panzer zulaufen. Wir haben diese Loitering Munition extra speziell jetzt auf den Kern Brigade Litauen zugeschnitten. Es gibt im Bereich Drohnenabwehr ganz spezielle Pakete, die für Litauen zugeschnitten werden, mit dem Ziel, dass wir Ende 27 dann auch die Verbände, die wir in Deutschland schon aufstellen. Ist ja nicht nur die Brigade, die aktuell mit 2000 Mann dort ist, sondern wir haben ja jetzt schon Verbände in Deutschland, zwei Bataillone plus weitere Einheiten, die wir jetzt aufbauen und befüllen eben mit diesen Freiwilligen. Und dann werden wir, sobald die Infrastruktur steht, im zweiten Halbjahr 27 diese Verbände nach Litauen verlegen. Und wir teilen diese Einschätzung und wir unterstützen die vollends.
Ja, wie sieht es denn mittlerweile mit der Rückmeldung von den Soldatinnen und Soldaten aus? Sieht die genauso aus?
Ich glaube, es bezieht sich so ähnlich auf die erste Frage von Frau Schweigle. Also die Rückmeldungen, die wir haben, natürlich wird es immer Einzelaspekte geben, individuelle Aspekte, die Sie dann nochmal sich anschauen müssen. Aber die Rückmeldungen, die wir haben, dass die Truppe, die aktuell vor Ort ist, und das sind ja 500 Feststationierte, der Rest ist ja Teil der rotierenden Multinational Brigade, also dieses Teil, was früher mal EFP war, Enhanced Forward Presence, ist ja einintegriert. Und diese Feststationierten, die fühlen sich nach meiner Kenntnis davor vor Ort sehr wohl, weil eben die Rahmenbedingungen, wie ich sie angesprochen habe, wirklich gut sind. Und der andere Anteil ist ja diese rotierende Elemente. Das ist ja bewusst rotierend gelassen, um diese Erkenntnisse, die wir in Litauen haben, immer wieder auch in die Bundeswehr vor Ort rein zu rotieren. Und diese funktioniert auch, die Rotation jetzt seit, korrigieren Sie mich, seit über 10 Jahren sehr, sehr, sehr gut.
Dann wechseln wir das Thema und Frau Kornmeier ist an der Reihe.
An das Auswärtige Amt und wahrscheinlich oder gegebenenfalls auch an das BMI. Ein Kollege vom NDR hat berichtet, dass 6 weitere Taliban-Diplomaten bzw. Konsularbeamte nach Deutschland kommen dürfen, um weitere Abschiebungen zu ermöglichen. Trifft das zu? Und wenn ja, warum war das nötig?
Ich kann vielleicht gerne anfangen und dann kann das BMI ja vielleicht nochmal ergänzen. Also die Berichterstattung am Wochenende haben Sie da zur Kenntnis genommen. Wie Sie wissen, führen wir seit geraumer Zeit technische Gespräche mit den de facto Machthabern in Afghanistan. Das Ziel der Bundesregierung ist dabei ganz klar, nämlich die Abschiebemöglichkeiten nach Afghanistan zu verbessern, zu erhöhen, Straftäter dahin zurückzubringen. Dafür ist es erforderlich, dass hier die entsprechenden Vorbereitungen gemacht werden. In der vergangenen Woche fanden Gespräche statt, die zum Ergebnis hatten, das ist dann eher in der Materie des BMI, dass die Anzahl der Rückführungen, können wir vielleicht gleich nochmal dazu sprechen, deutlich erhöht werden kann. Das ist ein erfreuliches Ergebnis. Dazu müssen natürlich die Voraussetzungen geschaffen werden für mehr Rückführungen, müssen mehr Pässe ausgestellt werden, es müssen mehr Identitäten geprüft werden etc., wie Sie sich das vorstellen können. Und dazu wird es erforderlich sein, auch dass hier mehr Konsularbeamte auch daran mitarbeiten, genau das zu ermöglichen, was die Bundesregierung zum Ziel hat. Die Zahl, die Sie genannt haben, kann ich nicht bestätigen. Das wird eine niedrigere Anzahl sein.
Können Sie denn sagen, was für eine Anzahl?
Also die kolportiert ist worden, ist 6, was Sie gesagt haben. Also das werden nicht mehr als 4 Personen sein.
Okay. Möchte das BMI noch ergänzen?
Ich kann das eigentlich nur vollumfänglich unterstreichen, was der Kollege gesagt hat. Wir haben im Koalitionsvertrag festgeschrieben oder vereinbart, dass Rückführungen nach Afghanistan stattfinden werden. Und das sind jetzt die Schritte, die dafür eingeleitet werden.
Erst Herr Blank, dann Herr Rinke noch zu dem Thema.
Ja, Herr Giese, können Sie sagen, in welchem Zeitraum diese 4 zusätzlichen Konsularbeamten nach Deutschland kommen oder sind die vielleicht schon da?
Nein, die sind nicht da. Die werden jetzt in der nächsten Zeit, also da würde ich mich jetzt nicht auf den Zeitraum festlegen wollen, aber demnächst, gerade um dieses Ziel auch umzusetzen, wie gesagt, das ist eine Angelegenheit, die die Bundesregierung mit großem Nachdruck betreibt. Das ist ein Ziel, das wir uns gemeinsam gesetzt haben. Insofern ist es in unserem Interesse, dass das auch schnell beginnt, diese Steigerung. Um das aber nochmal ganz klar zu sagen, also vor jeder Einreise steht natürlich eine Visumsprüfung und die werden wir sehr, sehr genau durchführen, wie wir das immer machen, auch mit Blick auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Also wir werden uns diese Leute natürlich ganz genau anschauen.
Herr Rinke?
Ja, eine Frage an Frau Singer, vielleicht zum, weil es ja in der Berichterstattung auch so wirkte, als ob jetzt eine sehr große Zahl von Rückführungen, also Flügen, stattfindet. Können Sie uns mal eine Zahlen, Größenordnung etwa geben, von wie vielen Personen, die jetzt ausreisepflichtig sind und die Sie jetzt schnell zurückbringen möchten, es überhaupt an Afghanen in Deutschland gibt?
Also eine konkrete Zahl kann ich Ihnen dazu nicht nennen. Wie Sie wissen, sind ja auch die Länder für die Abschiebung zuständig. Wir als Bund unterstützen da. Das heißt, wenn die Länder, wir beginnen ja mit Straftätern und Gefährdern, wenn diese Personen identifiziert sind und vollziehbar ausreisepflichtig, dann werden diese Personen zurückgeführt.
Aber Sie müssen ja keine genaue Zahl nennen, aber eine Größenordnung vielleicht nennen.
Kann ich Ihnen leider keine Größenordnung geben. Sie können sich ja selbst vielleicht überlegen, auch wir hatten diese Zahl von oder die Möglichkeit von 3 Charterflügen pro Monat genannt und deshalb können Sie sich überlegen, wie viele in so einen Charter passen.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Geht es in der Planung immer noch nur um Straftäter oder auch um Personen aus Afghanistan, die ausreisepflichtig sind, aber keine Straftäter?
Ich kann da nur auf den Koalitionsvertrag noch mal verweisen. Da steht drin, dass die Rückführungen nach Afghanistan stattfinden werden, beginnend mit Straftätern und Gefährdern.
Frau Kornmeier noch mal.
Sie hatten jetzt auf die Größe der Charter verwiesen. In der Vergangenheit war das ja schon sehr unterschiedlich. Wenn ich mich richtig erinnere, mal 80, mal irgendwie so rund 20. Sind wir jetzt eher bei einer Chartergröße von 20 oder 4-mal so groß?
Ich kann Ihr Interesse verstehen. Ich kann Ihnen dazu aber keine genauere Auskunft geben.
Zu dem Thema sehe ich keine weiteren Fragen. Dann ist Herr Blank mit einem neuen Thema an der Reihe.
Ich habe mehrere neue Themen, deswegen würde ich bei dem naheliegenden anfangen. Herr Cornelius, zum Treffen der Sozialpartner heute Nachmittag im Kanzleramt mit Herrn Frey. Können Sie da sagen, wann das losgeht? Und können Sie ein bisschen umreißen? Geht es da um ein spezifischeres Thema heute noch? Oder geht es um einen allgemeinen Fahrplan nochmal? Oder will man sich konzentrieren auf Einzelthemen dort? Können Sie uns eine Idee geben?
Dieses Treffen am Nachmittag, das am frühen Nachmittag beginnt, wird sich mit der Nacharbeit des Sozialpartnertreffens von vor, wo müssen wir noch mal nachschauen, habe ich nicht im Kopf, befassen. Sie wissen, das Haupttreffen, das wir hatten, ich glaube, vor 2 Wochen war es. Und da gibt es jetzt eine Tagesordnung, die sich an den Gesprächen von vor 2 Wochen anlehnt. Ich kann Ihnen keine speziellen Punkte nennen. Es ist auch ein internes Treffen. Es wird eine Nacharbeit sein. Und insofern werden wir auch keine Ergebnisse kommunizieren können.
Ist schon klar, ob es ein Nachfolgetreffen geben wird in den Wochen jetzt, in wenigen Wochen bis zur Sommerpause?
Kann ich Ihnen momentan nicht sagen.
Herr Rinke?
Ja, können Sie das vielleicht dazu? Es ist nicht nur ein Nachfolgetreffen, sondern möglicherweise auch ein Vorbereitungstreffen für das, was morgen kommen soll. Also ich frage deswegen, weil die Reaktion der Sozialpartner auf die bekannt gewordenen Vorschläge der Rentenkommission ja schon sehr kritisch waren, sowohl von einzelnen Wirtschaftsverbänden als auch von Gewerkschaften. Wird auch das Thema heute Nachmittag sein?
Das kann ich nicht ausschließen, aber das ist nicht das zentrale Thema. Wir warten jetzt morgen die Rentenkommission mit ihrem Bericht ab und haben die vielfältigen Äußerungen dazu zur Kenntnis genommen. Aber gleichzeitig gibt es noch viele andere Themen, die die Sozialpartner betreffen und die Sie wahrscheinlich besprechen.
Darf ich trotzdem noch mal nachfragen? Würden Sie an die Sozialpartner appellieren, dass man mit der Reaktion auf die morgen dann offiziell vorgestellten Vorschläge zur Rentenreform etwas zurückhaltender sein sollte?
Wir appellieren gar nicht. Ich glaube, jeder ist seiner Verantwortung in dieser Debatte bewusst. Das wird eine bedeutende Reform werden. Ich vermute, dass die Bundesregierung zu den Letzten gehört, die sich äußert. Wir halten uns an die verabredeten Zeiten und Spielregeln. Und das bedeutet, dass wir morgen den Bericht entgegennehmen und dann anschließend ein Urteil darüber bzw. eine Kommentierung dazu anbieten.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr Rinke, das Stichwort Reform kam von Ihnen. Das hat sich damit erledigt.
Das hat sich damit erledigt.
Alles klar. Dann machen wir weiter mit einem neuen Thema bei Herrn Warwick.
Ja, Frage richtet sich ans BMZ.
Dann warten wir da bitte kurz den Sitzplatzwechsel ab.
Bei der bundeseigenen BMZ-Vorfeldorganisation GIZ soll es zu einem, Zitat aus dem GIZ-Vorstand, systematischen bandenmäßigen Betrug in zweistelliger Millionenhöhe im JEM gekommen sein. Bereits ab Mitte 2023 lagen dem GIZ-Vorstand interne Prognosen über einen möglichen zweistelligen Millionenschaden vor. Der Aufsichtsrat wiederum wurde aber erst vergangene Woche konkret in Kenntnis gesetzt. Da würde mich zunächst interessieren, können Sie den so skizzierten Sachverhalt so bestätigen? Und wenn ja, seit wann genau hatte denn die Hausleitung des BMZ Informationen über den Fall und auch die entsprechend prognostizierte Schadenshöhe?
Vielen Dank. Den Vorgang, so wie Sie ihn skizziert haben, kann ich nicht bestätigen. Die GIZ ist ein eigenständiges Unternehmen, was in großen Teilen entwicklungspolitisch für das BMZ und die Bundesregierung arbeitet. Es handelt sich bei den Vorfällen, die Sie beschrieben haben, um Vorfälle bei der GIZ. Das BMZ wurde durch die GIZ erstmals im Mai 2023 über Unregelmäßigkeiten bei Projekten informiert. Die Compliance- und Revisionssysteme der GIZ wurden daraufhin direkt aktiviert. Die GIZ hat unverzüglich Maßnahmen zur Aufklärung veranlasst. Der Aufsichtsrat der GIZ ist informiert. Und das BMZ verfolgt die Aufklärung eng. Im Aufsichtsrat der GIZ sitzt Staatssekretär Ann für das BMZ. Bei der Verwendung von Fördermitteln gelten strenge Compliance- und Kontrollstandards. Hinweise auf mögliche Verstöße werden konsequent geprüft. Rechtliche Schritte gegen Beteiligte sind bereits erfolgt. Es wurden 24 Mitarbeitende entlassen. Weitere rechtliche Schritte auch zu strafrechtlichen Konsequenzen werden geprüft. Die seit Juni 2024 verschärfte Sicherheitslage in JEM hat die Aufarbeitung der Vorfälle stark erschwert, sodass aktuell die Untersuchungen der GIZ noch nicht abgeschlossen sind. Das BMZ hat bereits Konsequenzen gezogen und die Zusammenarbeit im JEM beendet. Das bilaterale Portfolio, das im Rahmen der technischen Zusammenarbeit von der GIZ umgesetzt wurde, läuft Ende diesen Jahres aus.
Nachfrage?
Ja, jetzt trifft sich ja, dass sowohl Entwicklungsministerin Radovan als auch der GIZ-Vorstandssprecher Schäfer-Gümbel, ehemaliger Vize-Parteivorsitzender, derselben Partei angehören. Da würde mich noch interessieren, wie die Ministerinnen sicherstellt, dass die Aufarbeitung, also die umfassende Aufarbeitung dieses bislang meines Wissens zumindest größten Betrugsskandals innerhalb der GIZ-Geschichte nicht durch parteipolitische Rücksichtnahme, sagen wir mal, an Aufklärungstiefe verliert.
Ich habe eben bereits erwähnt, die Aufklärung läuft. Es gibt Compliance- und Revisionssysteme, die auch nachgeschärft wurden. Ich kann keinen Ergebnissen hier weiter vorgreifen, aber ich habe eben auch schon ausgeführt, unmittelbar wurden Konsequenzen gezogen, es wurden Mitarbeiter entlassen, die weitere Aufklärung läuft und auch das BMZ hat bereits Konsequenzen für die Umsetzung im Land, die Projekte, die über die GIZ umgesetzt wurden, getroffen.
Herr Jessen?
Können Sie etwas sagen? Ich glaube, Sie hatten die Zahl 24 Entlassungen genannt. Auf welcher Hierarchieebene waren die angesiedelt?
Ich kann nicht weiter in Details hier gehen. Es handelt sich, das ist mein Kenntnisstand, um lokale Mitarbeitende, die für die Projektumsetzung vor Ort mitverantwortlich waren.
Sind diese Entlassungen rechtswirksam oder ist das noch recht streitig in Einzelfällen?
Da es sich um Beschäftigungsverhältnisse mit der GIZ handelt, bin ich zu den Details hier nicht auskunftsfähig und habe da auch keine Informationen vor.
Herr Warwick?
Ich hatte ja noch angeführt, zumindest nach aktuellem Wissensstand wurde der Aufsichtsrat wiederum erst vergangene Woche in Kenntnis gesetzt. Können Sie das so bestätigen? Und wenn ja, wie bewertet das BMZ, dass dann der Aufsichtsrat rund 2 Jahre eher im Unklaren gelassen wurde über diesen Vorfall?
Das kann ich nicht bestätigen. Das BMZ wurde weit im Voraus dazu informiert. In der vergangenen Woche hat es eine weitere Aufsichtsratssitzung oder Information des Aufsichtsrats gegeben. Insofern nein, kann ich nicht bestätigen.
Herr Rinke, streng genommen ist die Formulierung, können Sie bestätigen und wenn ja, und dann kommt noch eine Frage, sind das 2 Fragen. Herr Rinke ist an der Reihe und ich nehme Sie dann gern wieder auf die Liste.
Herr Schönecke, ich hätte ganz gerne gewusst, ob dieser Vorfall dazu führt, dass das BMZ generell Auslandsprogramme jetzt bei der GIZ unter die Lupe nimmt, um sicherzustellen, dass das nicht auch in anderen Ländern diesem mutmaßlichen Missbrauch gibt.
Also da der Vorfall ja bereits nicht erst seit letzter Woche bekannt ist, sind diese Maßnahmen natürlich bereits getroffen. Das Compliance- und Revisionssystem der GIZ, darauf dringt das BMZ auch, muss entsprechend robust sein. Das wurde auch nach Bekanntwerden dieser Vorfälle nachgeschärft, damit es genau nicht zu solchen weiteren Vorkommnissen kommt. Ganz grundsätzlich ist es natürlich so, gerade mit entwicklungspolitischer Arbeit und Projekten sind wir in Krisenkontexten unterwegs, weshalb wir besonders auf die Compliance-Systeme dort setzen und die GIZ entsprechend in die Pflicht nehmen, da robuste Systeme vorzuhalten.
Und wenn ich kurz nachfragen darf, nach diesem geschärften Blick, haben sich dann weitere Fälle oder Verdachtsfälle zumindest ergeben?
Nach meiner Kenntnis nein.
Und Herr Warwick nochmal?
Ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, war zumindest die BMZ-Führungsebene ab Mitte 2023 informiert. Können Sie mir noch sagen, wann die relevanten Bundestagsausschüsse, also insbesondere AWZ und Haushaltsausschuss, über den Vorfall informiert worden sind?
Dazu liegen mir keine Kenntnisse vor, aber das können wir gerne nachreichen.
Dann sehe ich zu dem Thema keine weiteren Fragen. Und als nächstes an der Reihe ist Herr Jessen mit einem neuen Thema.
Ja, die Frage geht ans Auswärtige Amt. Thema KI hatten wir in den vergangenen Sitzungen ja mehrfach. Da ging es meistens um Reden und Textbeiträge. Jetzt hat auf seiner YouTube-Plattform das Auswärtige Amt unter anderem ein Video veröffentlicht, das Außenminister Badefuhl als aktiven Fußballer in Marokko zeigt. Da ist der kleine Hinweis, dass das KI generiert sei. Worauf bezieht sich das? Man sieht da zum Beispiel den Außenminister mit einem sozusagen weltmeisterschaftsreifen Seitfallzieher erfolgreich. Hat er das tatsächlich gemacht oder ist das KI generiert gewesen?
Also wenn Sie sich dieses Video anschauen, dann ist genau in dem Moment, wo dieser wirklich Hollywood-reife Seitfallzieher durchgeführt wird, da gibt es genau diesen Hinweis, das ist mit KI hergestellt. Insofern, das bezieht sich genau auf diese Szene. Ich glaube, das ist in diesem Video sehr, sehr klar.
Die YouTube-Performance des Ministers ist wegen eines anderen Beitrags in der Diskussion. Da wird eine Pressekonferenz sozusagen im trampesken Stil, ich glaube in den Räumen des Auswärtigen Amtes, inszeniert. Journalisten werden als eine relativ kurzatmig hechelnde Meute dargestellt. Ist diese Orientierung an US-amerikanischen Pressekonferenzvarianten eigentlich aus Sicht des Auswärtigen Amtes geeignet, das Verhältnis zwischen Minister und Presse in Deutschland richtig darzustellen?
Also ich danke für die Nachfrage nach diesem Video. Mit diesem Video weisen wir darauf hin, dass das Auswärtige Amt jetzt bei YouTube Shorts vertreten ist und da deutlich mehr Videos einstellen wird. Die Tatsache, dass wir hier darüber sprechen, zeigt, dass das auch ein erfolgreiches Video war, dass es diese Diskussion gibt. Wir versuchen in aller unserer Präsenz in den sozialen Medien zu informieren, allerdings um zu informieren. Sie wissen ja, wie die Algorithmen auch in diesem System funktionieren, muss man erstmal eine Aufmerksamkeit erwecken, diese Pressekonferenz, auf die Sie da Bezug nehmen. Das war eine Anspielung auf ein Meme. Ich kann Ihnen das gerne mal schicken. Da ging es, das war die Prom Night Announcement. Und dieses Video wurde total häufig aufgegriffen und da gab es dann Persiflagen davon. Und als eine Persiflage auf dieses sehr, sehr bekannte Video müssen Sie es verstehen. Wir machen das, um zu informieren. Wir müssen die Türen erstmal öffnen, damit die Menschen, die sich für das Auswärtige Amt interessieren, da auch in den sozialen Netzwerken durchgehen können. Wir haben das auch sehr, sehr bewusst gemacht. Nach diesem Video, unmittelbar eine Stunde danach, haben wir ein weiteres Video eingestellt, in dem sich der Außenminister dazu einlässt, warum er auf den sozialen Medien ist. Insofern würde ich das auch empfehlen, das als ein doppeltes Angebot zu begreifen. Erstmal sozusagen bitte um die Aufmerksamkeit und dann auch eine sehr, sehr klare Darstellung, worum es geht. Nämlich wir müssen da kommunizieren, wo die Menschen sind. Sehr, sehr viele junge Menschen informieren sich hauptsächlich über YouTube, Instagram und weitere soziale Netzwerke, auch über Politik. Wir haben das Gefühl, dass wir da ein Angebot machen, das auch angenommen wird. Da geht es auch darum, Aufmerksamkeit zu erwecken. Dem dienen auch Videos, aber wenn Sie sich die Gesamtheit anschauen, werden Sie immer merken, dass neben der Bitte um Aufmerksamkeit auch immer ein Informationsangebot steht. Und das ist nicht nur ein Informationsangebot, sondern das ist auch ein Angebot zum Dialog. Den führen wir in den Kommentarspalten sehr erfolgreich. Und erst am Wochenende beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung haben den Außenminister sehr, sehr viele junge Menschen darauf angesprochen, was er in den sozialen Medien macht. Und zwar wirklich im Bereich Außenpolitik, über den wir da informieren wollen. Insofern, wir sind da sehr, sehr zufrieden, weil das Ziel ist erreicht, dass wir gemeinsam in einen Dialog über Politik kommen mit Menschen aus der ganzen Gesellschaft. Und dem dient dieser Auftritt. Und wenn Sie das unangemessen finden, dann tut es mir leid.
Nachfrage.
Ja, sonst würde ich mich noch mal melden. Der Beitrag, vor allem jetzt dieses PK-Meme-Reaktionsvideo, der ist ja geskriptet worden, wie man das nennt. Wer hat das Drehbuch, das Skript verfasst? Waren das Inhouse-Kräfte oder hat man sich da auf die Hilfe, sei es menschlicher oder künstlicher Intelligenz, Verfassung des Drehbuchs verlassen?
Nein, da war keine KI involviert. Das waren Inhouse-Kräfte, das haben wir uns gemeinsam überlegt.
Ich sehe keine weiteren Fragen zu dem Thema. Dann machen wir hier in der Mitte weiter. Sie müssten mir mit Ihrem Namen helfen.
Anila Schuga, Deutsche Welle, vielen Dank. Ich habe eine Frage zu den Protesten in Albanien. Und die protestieren nicht nur gegen einzelne Projekte, vielleicht Herr Giese, sondern auch gegen die gesamte parteipolitische Elite, die im Parlament vertreten ist. Meine zwei Fragen: Hat die Bundesregierung Kontakt mit den Protestierenden und weiß, was sie wollen tatsächlich? Und was erwartet die Bundesregierung, wie die Rama oder die Regierung in Albanien gegenüber den Protestierenden auch reagieren soll?
Also das sind, ich habe die Meldung davon zur Kenntnis genommen, das geht insbesondere ja um ein touristisches Projekt, gegen das es da Proteste gibt. Das ist natürlich das Recht der Menschen in Albanien, dagegen zu protestieren. Aber es ist auf der anderen Seite auch ein wirklich ein innenpolitisches Thema in Albanien, zu dem ich Ihnen hier für die Bundesregierung keine weiteren Auskünfte machen kann. Das ist ein innenpolitisches Thema.
Ja, aber die Ausmaße ist ganz groß. Also wenn Sie der Meinung sind, dass das nur innenpolitisch ist, sind Sie sich da sicher, dass da sich nicht aus noch mehr eskalieren könnte? Denn es sind viele Vorwürfe im Spiel. Die wollen. Es geht um die gesamte, politischen Konsequenzen mit den ganzen Korruptionsvorfällen, die in Albanien aufgedeckt sind, die politischen Konsequenzen ausgeblieben sind. Und prüft die Bundesregierung, dass es eine Verbindung zwischen diesen strategischen Investitionen in Albanien und Geldwäsche und organisierte Kriminalität?
Also zum Zeitpunkt die Proteste, auf die Sie angespielt haben, das ist eine innenpolitische Situation. Dabei würde ich bleiben. Wenn sich daraus außenpolitische Konsequenzen ziehen würden, dann würden wir darüber informieren. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen da nichts mitteilen.
Ich habe jetzt noch auf der Liste mit neuen Themen Frau Schweigle, Herrn Rinke, Frau Kornmeier, Herrn Warwick, Herrn Fechtner und Herrn Blank. Wenn ich jemanden übersehen habe, würde ich das gerne. Okay, Herr Jessen und da noch eine Kollegin. Dann wäre aber die Frageliste für heute geschlossen, weil wir uns so langsam einer Stunde Zeit nähern auch. Frau Schweigle, Sie sind dran.
Frage an Sie, Herr Giese, an das Auswärtige Amt. Wie haben denn die syrischen Behörden die Freilassung von Eva Maria Michelmann begründet, wenn Sie was dazu sagen können? Und haben Sie das an Bedingungen für mich, und gegebenenfalls für die Bundesregierung geknüpft, also die syrischen Regierung?
Also vielleicht ganz grundsätzlich, die Bundesregierung ist ja sehr erleichtert darüber, dass Frau Michelmann in Freiheit gelangen konnte. Wir haben uns da von dem ersten Tag an, an dem wir über ihre Verhaftung Kenntnis hatten, sehr, sehr intensiv für ihre Freilassung eingesetzt. Über unsere konsularische Vertretung in Beirut, über die Botschaft, die wir haben in Damaskus, über das Auswärtige Amt, auch hochrangig. Da ist es in Gesprächen ermöglicht worden, diese Ausreise zu ermöglichen. Welche Gespräche da im Einzelnen geführt worden, das würde ich Ihnen ungern beantworten. Das machen wir grundsätzlich nicht, dass wir solche vertraulichen Gespräche in der Öffentlichkeit diskutieren. Wir sind froh, es ist erreicht worden. Und darüber hinaus würde ich auch mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte von Frau Michelmann mich da nicht weiter einlassen.
Dankeschön.
Dann Herr Rinke.
Ja, eine Frage sowohl an Herrn Giese als auch Herrn Cornelius. Die Bundesregierung hat ja begrüßt die Vereinbarung, die es zwischen den USA und Iran gibt. Da steht unter anderem die Souveränität Libanons drin. Jetzt hat der israelische Verteidigungsminister gestern erklärt, dass sich die israelischen Truppen auf jeden Fall nicht aus dem Südlibanon zurückziehen werden. Sehen Sie das als Verstoß gegen das US-Libanon-Abkommen?
Also, wir haben diese Äußerung zur Kenntnis genommen. Das ist nicht das erste Mal, dass sich der Verteidigungsminister in solchen Art und Weise einlässt. Es ist allerdings klar, wie die Position der Bundesregierung dazu ist. Und das haben wir hier schon sehr, sehr häufig gesagt. Also alle Beteiligten sind zur umgehenden Einstellung aller militärischen Kampfhandlungen und zur vollständigen Umsetzung der Waffenruhe aufgefordert. Und es gilt ganz klar für die Bundesregierung, eine dauerhafte Präsenz israelischer Truppen auf libanesischem Territorium lehnen wir ab. Die Zivilbevölkerung darf auch nicht daran gehindert werden, dahin zurückzukehren, wo sie leben. Das ist ganz klar und das machen wir auch gegenüber Israel sehr deutlich.
Wenn ich nachfragen darf an Herrn Cornelius, weil es von amerikanischer Seite mittlerweile sehr viel heftigere Kritik an Israel gibt, ob sich das auch auf den Umgang der Bundesregierung mit der israelischen Führung auswirkt. Also letzte Woche hat Herr Trump gesagt, die Israelis müssten nicht jedes Haus zerstören, indem sie einen Hisbollah-Kämpfer vermuten. Herr Vance hat sich sehr kritisch geäußert gegenüber der israelischen Regierung. Führt das auch zu einem anderen Umgang der Bundesregierung?
Ja, Sie haben Ja, letzte Woche am 15.06. war es, glaube ich, die gemeinsame Erklärung der E3 in Italiens auch verfolgt, in der die Bundesregierung nochmal bekräftigt hat, dass sie die territoriale Integrität des Libanon unterstützt. Und das ist natürlich die Forderung, die nach wie vor im Raum steht. Diese Forderung gilt auch an die Adresse Israels, diese Integrität, diese territoriale Integrität zu respektieren. Die einzelnen Kampfhandlungen möchte ich jetzt nicht beurteilen. Wir stellen ja fest, dass die Hisbollah nach wie vor über eine enorme Schlagkraft verfügt und auch Israel aus dem Süden des Libanon aus angreift. Insofern gilt die Aufforderung auch der Hisbollah, diese Kämpfer einzustellen, die Waffen niederzulegen und der legitimen Regierung des Libanon ihren Raum zu geben. Darüber hinaus, wie gesagt, kommentiere ich einzelne Kampfhandlungen nicht.
Herr Blank.
Ja, ist auch zum Thema Iran-Krieg und den Verhandlungen über die Abmachung zwischen USA und Iran. Soll man das jetzt machen oder erst später?
Machen Sie es jetzt.
Herr Cornelius, die Verhandlungsdelegationen sind aus der Schweiz abgereist heute Nacht oder heute Morgen. Es gilt diese 60-tägige Frist, um über Verhandlungen zu einem Ergebnis zu kommen, wie es weitergehen soll. Dort geht der Bundeskanzler. Gehen Sie davon aus, die Bundesregierung, dass man nach wie vor noch vor Beginn der Sommerpause im Bundestag ein Mandat für einen möglichen Einsatz der Bundeswehr in der Straße von Hormuz verabschiedet, weil bis dahin ja möglicherweise noch gar nicht viel feststeht unter den Verhandlungspartnern?
Also ich halte es für dringend geboten, dass wir Terminspekulationen unterlassen. Ich weiß, dass Sie alle auf Termine schauen. Gleichzeitig betonen wir immer wieder, dass es sich in dieser Thematik um einen Prozess handelt. Dieser Prozess hat jetzt seine Fortsetzung gefunden in den Verhandlungen zwischen den USA und Iran in der Schweiz. Das ist ein erster Zwischenschritt. Es gibt ein Rahmenabkommen, der sieht Dinge vor, die wir zu Voraussetzungen machen für einen möglichen Einsatz, nämlich dass die Voraussetzungen, dass die Waffen schweigen, dass die freie Straße durch die freie Durchfahrt durch die Straße von Hormuz gewährt wird. Es gibt ganz klar Voraussetzungen, die wir an die Erteilung eines Mandates geknüpft haben. Das erste ist die Einhaltung dieser Waffenstillstandsvereinbarung, die Belastbarkeit des Abkommens. Es ist auch die Bereitschaft der Kriegsparteien, tatsächlich eine Präsenz vor Ort zu akzeptieren. Es ist dann drittens das Mandat, das haben wir auch wiederholt gesagt, dass es ein völkerrechtlich belastbares Mandat braucht und nicht zuletzt, aber in seiner Bedeutung für uns in der deutschen Situation von enormer Tragweite natürlich die Zustimmung des Bundestages. Der Bundestag muss seine Zustimmung geben und da viele dieser Bedingungen nicht erfüllt sind, mahne ich zur Geduld. Ich gebe keinen Zeithorizont. Ich weise nur auf die 60 Tage hin. Das führt uns in einen Zeitrahmen, wo der Bundestag auch in der Sommerpause ist. Ich wäre also momentan sehr zurückhaltend mit der Prognose von Daten.
Ich will nur sagen, es war nicht meine Spekulation, nein, sondern meine Rekurrierung auf eine
Aussage. Ich rede auch in die Breite des Raums und nicht an Sie persönlich.
Ich weiß, es war aber eine Aussage des Bundeskanzlers selbst, der war ja dabei, der bei dem G7-Treffen gesagt hat, er gehe davon aus, dass man die letzte Woche vor der Sommerpause für die Abstimmung über das Mandat anpeilt.
Diese Aussagen zu konkreten Terminen sind stets an die Voraussetzungen geknüpft. Die Voraussetzungen hat der Bundeskanzler auch genannt. Und ich habe Ihnen die Voraussetzungen ausführlich geschildert. Ich glaube, Sie erkennen aus dieser Ausführlichkeit, dass wir für diesen Prozess Zeit benötigen.
Und Herr Rinke nochmal.
Ja, anknüpfend daran, Herr Cornelius, wenn Sie jetzt zur Vorsicht mahnen, was Termin angeht. Ich hätte ganz gerne gewusst, gibt es denn überhaupt eine konkrete Anfrage, entweder der Golfstaaten oder der USA, dass die Bundesmarine eingesetzt werden soll?
Ich habe eben auch gesagt, dass unser Angebot steht. Die Bundeswehr ist vorbereitet. Das hat der Verteidigungsminister auch am Wochenende wiederholt. Wir haben das gleichzeitig an eine Kette von Voraussetzungen geknüpft. Eine der Voraussetzungen waren, dass auch die Anrainerstaaten bzw. die USA und Iran selbst dem Einsatz nicht im Wege stehen.
Genau, aber wenn ich nochmal nachfragen darf, genau darauf zielte die Frage, gibt es diese Anfrage?
Mir liegt keine Kenntnis vor momentan. Es gibt das Angebot, es gab auch immer indirekte Aufforderungen, unter anderem des amerikanischen Präsidenten, der die europäischen Partner zu einer Unterstützung aufgefordert hat. Eine Konkretisierung liegt dort aber nicht vor.
Dann ein neues Thema von Frau Kornmeier.
Eine Frage an das BMWE. Die Deutsche Umwelthilfe hat angekündigt, gegen das Gebäudemodernisierungsgesetz klagen zu wollen. Sollte das verabschiedet werden? Und auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat ja schon verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Welche Konsequenzen sollen daraus gezogen werden?
Das Gesetz ist im parlamentarischen Verfahren. Sie wissen, dass wir Ankündigungen von NGOs hier nicht kommentieren. Und auch die Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages nehmen wir natürlich zur Kenntnis, rezipieren die im Haus. Aber würde ich jetzt im Detail auch nicht darauf eingehen. Wir haben das im Nachgang des Kabinetttermins ja ausführlich besprochen. Das Gesetz ist europarechtskonform und verfassungskonform. Das haben wir eingehend geprüft. Wir setzen die europäische Gebäudeeffizienzrichtlinie 1:1 um. Wir halten mit dem Gesetz die Klimaziele ein. Und das ist der Stand aus unserer Sicht.
Dann machen wir weiter schon mit einem neuen Thema von Herrn Warwick.
Außenminister Wadepool wurde beim Bürgerdialog am 21. Juni im Auswärtigen Amt von einem jungen Mann gefragt, wieso die Bundesregierung die umfassende US-Blockade gegen Kuba, die auch Lebensmittel, Öl und Medikamente betrifft, nicht stärker verurteilt. Darauf entgegnete der Außenminister, Kuba sei ein Unrechtsregime, das Land müsse besser regiert werden und eine derartige Blockade, ich zitiere, sehe er nicht. Jetzt verurteilt seit vielen Jahren die Bundesregierung bzw. Deutschland in der UN-Vollversammlung just diese Blockade und ihre ganzen humanitären Auswirkungen. Da würde mich interessieren, ist dem deutschen Außenminister diese Tatsache der regelmäßigen Verurteilung Deutschlands, der US-Blockade in den Vereinten Nationen bekannt? Und wenn ja, wieso negierte er denn diese Blockade und deren Auswirkungen beim Bürgerdialog?
Das hat er nicht getan, er hat es nicht negiert. Seine Worte stehen für sich, ich habe da jetzt gar nichts hinzuzufügen. Ich glaube, alle, die das verfolgt haben, wie offenbar Sie ja auch, haben verstanden, was er meinte. Sie sind der Erste, der das nachfragt und ich glaube, das ist Ihre eigene Interpretation, die jetzt nicht unbedingt hundertprozentig auf der Linie der Realität liegt. Was wir allerdings tun, und das möchte ich auch gerne betonen, ist der Land Kuba, humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Wir tun das seit Jahren über die Vereinten Nationen. Das tun wir auch weiter. Wenn es ein bilaterales Hilfsersuchen Kubas gäbe, da Hilfe zu erhalten, dann würde die Bundesregierung das wohlwollend prüfen. Im Übrigen ist es ja in der Vergangenheit nun auch durch Gespräche zwischen den USA und Kuba gelungen, wieder Lieferungen von humanitären Gütern, unter anderem aber auch Kraftstoff zu ermöglichen. Insofern, ich glaube, die Art und Weise, wie Sie das jetzt darstellen, entspricht auch nicht mehr der Realität, sondern da liegen Sie ein paar Wochen hinten.
Dann machen wir weiter. Herr Warwick, ich habe es vorhin gesagt, die Frage nach dem Muster, können Sie und wenn ja, nimmt quasi die Nachfrage. Ich will bloß mal deutlich machen, wir haben uns auf, ja, Sie hatten heute, Herr Warwick, ich diskutiere mit Ihnen nicht, sondern weise Sie darauf hin, dass Sie heute bei Ihrer ersten Frage drei Fragen gestellt haben. Es dann jedes Mal wieder zu versuchen und andere Kollegen warten zu lassen, ist eigentlich nicht der kollegiale Umgang, den wir hier miteinander pflegen. Daher werde ich mit Verlauf einer Veranstaltung dann vielleicht auch strenger. Es kann sein, dass es auch andere Kollegen gab, nachdem Sie drei Fragen gestellt haben, die auch eine Frage mehr hatten. Das ist wahr. Das würde ich jetzt nicht gegeneinander aufrechnen, weil das Kindergartenalter haben wir verlassen. Und deswegen möchte ich jetzt, dass Sie zur Kenntnis nehmen, dass ich dieses Frageverhalten wahrgenommen habe und jetzt sage, da wir nur noch 5 Minuten Zeit haben, dass Herr Fechtner mit einem neuen Thema dran ist.
Ja, zum Thema Kommunen, die Frage an Herrn Cornelius. Was ist denn Ihre Antwort auf die Kritik der kommunalen Spitzenverbände, die hier im Saal vor knapp einer Stunde geäußert wurde?
Die Bundesregierung ist sich sehr bewusst, dass die finanziellen Herausforderungen für die Kommunen momentan gewaltig sind. Sie wissen, dass das kommunale Finanzdefizit 25 bei 31,9 Milliarden liegt. Es ist aber auch so, dass momentan Verhandlungen laufen zwischen Bund und Ländern. Sie wissen, dass eine Ministerpräsidentenkonferenz bevorsteht. Wir alle haben das Interesse, dass wir zu einer fairen Finanzverteilung kommen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Die Zuständigkeit für die auskömmliche Finanzierung der Kommunen liegt, wie Sie auch wissen, bei den Ländern. Ich möchte jetzt ohne der Diskussion am Donnerstag vorzugreifen sagen, dass natürlich die Finanzzusammenarbeit auch im Mittelpunkt stehen wird. Das ist natürlich die Frage der Veranlassungskonnexität. und der effiziente Ressourceneinsatz bei den Leistungsgesetzen. Das ist das Schlüsselwort, das in den Verhandlungen jetzt ganz an der Spitze steht. Wir werden am Donnerstag sicherlich dann nach der Ministerpräsidentenkonferenz mögliche Ergebnisse berichten können.
Ja, unter anderem wurden aber auch die nicht funktionierenden Kommunikationskanäle ins Kanzleramt kritisiert. Sehen Sie da Handlungsbedarf?
Ich kann diese Kritik nicht verstehen und denke, dass die Bund und Länder in einem sehr, sehr intensiven Austausch stehen. Die Finanzinteressen der Kommunen werden von den Ländern wahrgenommen. Möglicherweise gilt diese Kritik der Kommunikationsbeziehungen zu den Ländern.
Dann ist Herr Jessen mit einem neuen Thema dran.
Ja, die Frage geht ans Finn. Bitte?
Ich habe nichts gesagt. Ich glaube, okay, es war ein Nieser. Sie sind okay. An der Reihe.
Gesundheit. Frage geht ans Bundesfinanzministerium zum Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz. Arbeiten Sie dort an einer Reform? Hintergrund ist die aktuelle Zahlenlage Bayern. Das wird ja auf Landesebene umgesetzt. Hat im vergangenen Jahr bei Schenkungen fast 2,4 Milliarden Euro Steuern, die fällig gewesen wären, erlassen. Das sind 3/4 des veranschlagten Steueraufkommens aufgrund von Bedürftigkeit der Beschenkten. Diese Schenkungssteuer fällt ja erst an bei Vermögen ab 26 Millionen Euro. Da fällt es schwer, sich Bedürftigkeit vorzustellen. Wie geht die Bundesregierung mit dieser Problematik um?
Ja, vielen Dank für die Frage. Zu diesen Fragestellungen hat sich der Bundesfinanzminister auch beim Tag der offenen Tür geäußert. Er sieht da auch Aufholbedarf, hat mit Blick auf die Erbschaftssteuer sich geäußert und auch mit Blick auf die Vermögenssteuer. Von daher würde ich Sie da auf die Aussagen des Bundesfinanzministers verweisen.
Ja, es ist jetzt aber weder Erbschafts- noch Vermögens-, sondern Schenkungssteuer. Das ist ja ein eigener Sachverhalt. Deswegen bitte ich um eine Auskunft oder auch Nachlieferung hier. Es wird von fachkundigen Experten, die das beobachten, festgestellt, dass Menschen mit großem Vermögen rechtzeitig, bevor ein Erbfall eintritt, ihr Vermögen verschenken und dann eben von dieser Verschonungsregelung Gebrauch machen. Das ist ja ein Umgehungstatbestand faktisch. Wie reagiert der Bundesfinanzminister darauf? Will er die Regeln sozusagen so gestalten, dass eine solche Umgehung nicht mehr möglich ist?
Genau, also erstmal Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht sind in einem Gesetz geregelt. Das heißt, genau, eine Änderung würde dann auch gemeinsam eventuell vorgenommen werden. Ganz grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, dass wir jetzt erstmal das Bundesverfassungsgericht-Urteil abwarten. Da wird ja da erwarten wir eine Entscheidung noch in diesem Jahr. Genau, und da würde ich jetzt einfach um etwas Geduld noch warten, bitten.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis: Es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Und jetzt hätte ich noch Herrn Blank auf der Liste, es sei denn, das hatte sich damit erledigt. Dann sind wir für heute am Ende dieser Veranstaltung. Danke fürs Kommen. Entschuldigung. Ach, Sie haben eine Nachlieferung, Entschuldigung. Sie hatten tatsächlich noch eine Frage, es tut mir leid, ja.
Einmal eine Frage über KNDS. Wissen wir schon, wie viel Deutschland bereit wäre zu bezahlen für die Anteile? Oder wissen wir im Allgemeinen mehr über die Beträge?
Wir machen zu dem avisierten Kaufpreis keine konkreten Angaben. Der Kaufpreis wird sich ja an dem Börsenwert orientieren, am Firmenwert. Das wird sich im Laufe des Abwicklungsprozesses jetzt herausstellen. Korrekt? Wirtschaftsministerium ist nochmal.
Danke. Und ich habe das Signal bekommen, eine Nachlieferung gibt es noch. Die nehmen wir natürlich auch noch mit.
Genau, ich kann noch kurz ergänzen, weil die Frage im Raum stand zu Jemen, wie die Bundestagsabgeordneten informiert wurden. Die Fraktionen wurden informiert. Das kann ich soweit bestätigen. Die Ausschüsse als solche wurden bislang nicht befasst mit dem Thema. Das kann ich gerade nicht.
Dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende dieser Veranstaltung. Vielen Dank.